ARD.
Die Förderschulen spielen insofern eine wichtige Rolle für uns auf dem Weg hin zu einem inklusiven System, weil die natürlich in einer Laborsituation ganz viele Dinge erarbeitet haben, wie sozusagen erfolgreiches Lernen, egal mit welchen Voraussetzungen, möglich ist. Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, wie wir diesen Wissensschatz transferieren in ein inklusives Schulsystem.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wie gelingt es, individuelle Förderung im Schulalltag umzusetzen, ohne dass Lehrkräfte an der Belastungsgrenze arbeiten? Wie kann Digitalisierung dabei helfen, Inklusion nicht nur zu fordern, sondern auch praktisch umzusetzen? Frido Schaaf ist Sonderpädagoge, Bildungsaktivist und Mitgründer der Inklusions-Digital GmbH. Mit der Web-App Splint hat er ein Tool entwickelt, das Lehrkräfte bei der Förderplanung unterstützt. Kollaborativ, zeitsparend und praxisnah. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie digitale Lösungen den Schulalltag erleichtern können und warum Inklusion nicht das Problem, sondern Teil der Lösung ist. Lieber Frido, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Frido, die Schulleiterin der Paul-Du-Jensen-Schule in Ballstedt, Annette Grosse, sagt, damit Inklusion funktioniert, brauche es dringend mehr Personal. Alleine für den Förderschwerpunkt Lernen fehle an ihrer Schule die Hälfte der sonderpädagogischen Unterstützung. Sie hält Inklusion unter den momentanen Bedingungen für gescheitert. Stimmst du dazu?
Ich stimme damit dazu, dass es mehr Personal braucht. In jedem Fall. Inklusion gescheitert ist so eine Frage. Da müsste es ja Inklusion gegeben haben, damit es scheitern kann. Wir sind bisher haben uns auf den Weg gemacht, seit 2006, beziehungsweise seit 2009 in Deutschland, ein inklusives Schulsystem auf den Weg zu bringen. Da kann man darüber streiten, mit wie viel Ambitionen das tatsächlich umgesetzt wurde. Aber wir sind ja nicht da gewesen. Ja, deswegen würde ich da so ein bisschen ambivalenter sehen.
Ich bin auch deshalb etwas provokativ eingestiegen, weil es ja immer wieder Lehrkräfte gibt, die sagt, ja, wir unterstützen theoretisch die Forderung nach Inklusion, aber unter den momentanen Bedingungen haben wir schlicht nicht die Mittel, das umzusetzen.
Ja, ich würde dem grundsätzlich zustimmen, dass wir haben ein Schulsystem, einen strukturellen Rahmen geschaffen, der nicht inklusiv ist und der auch kein inklusives Schulsystem unterstützt. Das heißt, eine Schule, die sich jetzt auf den Weg macht, inklusive Strukturen aufbauen zu wollen, muss im Prinzip gegen einen Apparat arbeiten, der ist einfach darauf ausgelegt, dass wir segregieren, dass wir teilen, dass wir nach der 4. bzw. nach der 6. Klasse in 3 verschiedene Schulformen gliedern, dass wir die Förderschule nebendran haben, die dafür da ist, dass man quasi aussondert. Und wenn eine Schule sich jetzt auf den Weg machen möchte, inklusiv zu arbeiten, muss sie erstmal gegen diese ganzen Strukturen arbeiten. Die Prüfungskultur ist im Prinzip eine Kultur, die einen Bildungsstatus feststellen möchte, keinen Ausgangspunkt feststellen möchte für die weitergehende Förderung. Und diese Strukturen spielen natürlich der Inklusion nicht in die Hand. Dann würde ich grundsätzlich zustimmen. Es gibt gute Beispiele, die inklusive Strukturen aufgebaut haben, auch im geltenden Rechtsrahmen übrigens. Ich war selbst Teil eines solchen Projektes. Das kann funktionieren, kann es umsetzen, aber man muss halt als Schule sich auf den Weg machen und man muss selbst als Schule erstmal diese ganzen Strukturen aufbauen.
Kannst du Beispiele dafür geben, ruhig sozusagen sehr bildhaft, was das eigentlich genau bedeutet, Strukturen aufbauen, die Inklusion förderlich sind?
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Inklusion die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, am gesellschaftlichen Leben ist, dann sind Strukturen inklusionsfördernd, die dafür sorgen, dass der Zugang für alle Menschen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, teilzuhaben, gegeben sind. In der Schule würde das bedeuten, dass der Unterricht und die Klassenstrukturen und die Schulstruktur so gestaltet ist, dass jeder Zugang hat erstmal.
Also das heißt, es geht sozusagen von der Frage, ob der Zugang ins Schulgebäude rollstuhlgerecht ist, bis zu der Frage danach, ob jemand, der vielleicht nicht gut hört, Möglichkeiten hat, von der Schule aus trotzdem gefördert zu werden mit den entsprechenden Mitteln, oder?
Ganz genau, ne? Also, dass jemand, der nicht sieht, die Materialien so aufbereitet bekommt, dass er daran teilhaben kann, dass er sie sozusagen auch miterleben kann, am besten an den gleichen Materialien, die an die anderen auch arbeiten, eben teilhaben. Genau, das fängt ganz einfach an bei dem Zugang, beim räumlichen Zugang, und dann aber auch natürlich am Unterricht teilnehmen zu können. Mhm. Das muss geschaffen werden. Diese Zugänge müssen ermöglicht werden. Und das gilt auch fürs Unterrichtsgespräch. Ne? Das muss jeder verstehen können, worüber gesprochen wird. Und jeder muss sich eine Meinung dazu bilden können und das eben aufbereitet bekommen, sodass man daran teilhaben kann. Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Ne? Wir haben für uns festgestellt, an der Schule, an der ich gearbeitet habe, dass wir nicht inklusiv sind. Und wir haben uns überlegt, wie können wir den Unterricht so gestalten und den Alltag so gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler teilhaben können. Ich habe in einer klassischen Brennpunktschule gearbeitet, haben ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler gehabt, die sprachlich große Herausforderungen hatten, dem Unterricht zu folgen und dem Schulalltag zu folgen. Wir hatten Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung, geistiger Entwicklung, geförderter Status geistiger Entwicklung, Autismus, körperlich, motorisch und so weiter. Also alle Schülerinnen und Schüler eine bunte Mischung gehabt. Und wir haben uns überlegt, was müssen wir eigentlich machen, damit alle unsere Schülerinnen und Schüler immer teilnehmen können? Und wir haben für uns festgestellt, dass allein schon der Unterricht eine große Hürde ist. Also wenn wir Englischunterricht immer dienstags in den ersten 2 Stunden haben, dann sind die Schülerinnen und Schüler faktisch vom Unterricht in diesem Schuljahr ausgeschlossen, die in den ersten 2 Stunden einfach noch nicht konzentrativ, noch nicht auf der Höhe sind. Ja, die einfach müde sind und sich deswegen nicht konzentrieren können. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich ist es ja krass, das ist schon ausschließend für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir müssen eigentlich schon mal an das Zeitkonzept rangehen. Wie können wir die Strukturen so verändern, dass die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, zum Tageszeitpunkt, an dem sie sich bestmöglich konzentrieren können, sich auch mit den Inhalten des Englischunterrichts zu befassen. Das ist relativ radikal natürlich, ne? Also es geht natürlich auch viel auf niedrigem Niveau, aber grundsätzlich müssen wir so weit denken, wenn wir sagen, wir wollen inklusive Strukturen schaffen.
Und was war bei euch dann die Konsequenz, also in Bezug jetzt auf diese ersten 2 Stunden?
Wir haben den Unterricht aufgebrochen. Wir haben gesagt, es gibt keinen Unterricht mehr. Wir haben uns da so ein bisschen auch orientiert an Stefan Rupana an der Schule in Wood-Oesching. Es gibt auch die ESBZ in Berlin, also die Evangelische Schule in Berlin-Zentrum von Margret Drassfeld. Die haben da sozusagen, waren Vorbilder für uns. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach keinen Unterricht mehr. Wir geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich selbst zu beschäftigen mit den curricularen Inhalten, aber auf Grundlage von Projekten, die sie sich selbst wählen. Und wir haben natürlich eine Stundentafel in Berlin. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die uns zugeteilt werden, Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden uns nach Stundentafel zugewiesen, aber die machen keinen Unterricht, sondern die begleiten die Schülerinnen und Schüler in der Zeit und sind Ansprechpartnerinnen und für die fachlichen Inhalte, mit denen dich die Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Und wir haben Selbstlernmaterialien entwickelt, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler selbst beschäftigen konnten. Und da hatten wir Schüler, die haben sich dann halt einen Tag komplett durch das Deutschmaterial gearbeitet. Wir hatten Schüler, die haben da auch ein bisschen länger dran gearbeitet. Und andere haben dann an anderen Materialien gearbeitet. Aber sie haben das alle in Bezug gesetzt auf ein Projekt, was sie sich quasi selbst gewählt haben, beziehungsweise eine Gruppe, die sich ein Projekt gewählt hat.
Gilt eure Schule mit diesem Konzept jetzt eigentlich als Förderschule oder ist es rein vom Namen her was anderes?
Nee, das ist nie eine Förderschule gewesen. Ich habe an der Schule des gemeinsamen Unterricht gearbeitet. Das ist eine ganz normale, in Berlin sagt man ISS, integrierte Sekundarstufe, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Also eine Gesamtschule, hätte man früher gesagt.
Mhm. Ich frage das auch deshalb, weil die Frage ja oftmals ist, was ist eigentlich für Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf das Bessere, wenn sie eben inkludiert werden in die Regelschule oder eben in die Förderschule. In einer Sendung von Zur Sache Baden-Württemberg vom 20.03.2025 geht es genau um die verschiedenen Argumente dieser beiden Positionen. Hören wir mal rein.
Sag mir mal, wie viele Teile du gezählt hast.
12. Bruchrechnen mit Pizza. Wir sind in der 6. und 7. Klasse von Silvia Nowak. Sie ist Sonderpädagogin an der Pestalozzi-Schule in Tübingen. Bei ihr in der Klasse Kinder mit gravierender Lernbeeinträchtigung. Sie alle haben große Schwierigkeiten beim Lernen und brauchen mehr Zeit.
Wir haben jetzt 11 Schüler und haben einfach eine sehr individuelle Betreuung. Das heißt, wir können immer wieder auch auf die Schüler zugehen. Wir können sie in die Aufmerksamkeit zurückholen. Wir können Dinge nochmal erklären. Das sind alles Sachen, die man so in einem Regelschulsetting sicherlich nicht unbedingt umsetzen kann, wenn man dann alleine in der Klasse ist mit 23 Schülern.
Oft sind es sogar mehr.
Dann geht's weiter mit der Wochenplanarbeit.
Auf dem Plan ein Mix aus Aufgaben für die Woche und kleinen Lernspielen. Uns fällt auf, hier macht jeder unterschiedliche Aufgaben. Mathe, Englisch, Deutsch. Der Plan, das zentrale Element im Unterricht. So kann jeder in seiner Geschwindigkeit lernen und Silvia Novak kann jeden einzeln unterstützen. Kinder wechseln von regulären Schulen hierher, weil sie dort nicht mitkommen, erzählt uns die Rektorin. Schulen wie ihre hält sie für wichtig.
Aber solange wir ein dreigliedriges Schulsystem haben und auch das Gymnasium exklusiv ist, ist so die Frage, ja, warum kriegen die Stärkeren der Gesellschaft eine exklusive Schule, aber die Schwächeren der Gesellschaft nicht? Wieso ist es dann was anderes? Wenn man nur an eine Schule für alle Kinder denkt, natürlich, wenn der Gedanke als Mensch, finde ich den super, aber die Realität für die Schüler, das Erleben, für die Eltern, für Menschen mit Einschränkungen ist eine andere.
Was sagst du denn zu denjenigen, die sagen, Inklusion, das ist ja schön und gut, aber letztlich gibt es doch schon ganz spezielle Schulen für FörderschülerInnen. Übrigens auch einer der Gründe, warum Raoul Krauthausen, immer wenn ich es vergesse, sage, Bob, wir haben kein dreigliedriges Schulsystem, sondern eigentlich ein viergliedriges Schulsystem. Und das ist ein Problem, weil Raoul in dem Fall sagt, naja, ich wurde auch schon vor vielen Jahren einbezogen, das muss eigentlich gehen.
Genau, also komplexe Frage. Ich würde sie auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also ich sage jetzt mal, Raoul und ich haben die gleiche Schulbiografie, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das war eine Schule, Integrationsschule, sagte man damals noch, ja, also da sind dann also Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet worden. Und für mich war das so gelebte Realität. Deswegen bin ich dann, als ich im Studium angefangen habe, auch so ein bisschen verwundert gewesen am Anfang, dass das nicht der Konsens ist, dass das möglich ist, sondern dass das ein hartes Stück Arbeit war, sozusagen zu überlegen, ob das überhaupt geht, ob Schülerinnen und Schüler da überhaupt von profitieren können. Und ich würde die gesellschaftliche Perspektive da mit reinbringen. Also ist es für die Schülerinnen und Schüler besser, in einer Förderschule unterrichtet zu werden, also in einer Schule, in der es kleinere Klassen gibt, bessere Konzentrationen auf die Schülerinnen und Schüler, ja, individuelle Herangehensweise, klar. Na, für wen ist das nicht besser? Mhm. Ja, also es ist für jeden besser. Gesellschaftlich separieren wir diese Schülerinnen und Schüler und entwickeln parallel Gesellschaften. Eine mit, eine ohne Behinderung. Das sieht man daran, dass die meisten Freundeskreise eigentlich nicht durchmischt sind, obwohl wir irgendwie 10% aller Menschen sozusagen auch eigentlich eine Behinderung haben.
Das heißt, du würdest sogar so weit gehen und sagen, dass diese Nichtmischung quasi von Schulseite her ansozialisiert ist?
Ja, natürlich. Also mein Freundeskreis besteht aus alten Schulfreunden. Also immer noch, ja. Und natürlich, und danach dann Kommilitonen aus dem Studium, ja, und das zieht sich. Das zieht sich durch. Ich denke, das ist das, was wir lernen. Und deswegen würde ich sagen, ja, klar, ne, besser, kleinere Klassen sind besser, aber für alle. Das ist so die Erkenntnis. Und dann würde ich aber sagen, gesellschaftlich ist das nicht besser, weil wir dadurch Parallelgesellschaften schaffen. Aber ich sage jetzt mal so, die Förderschulen spielen insofern eine wichtige Rolle für uns auf dem Weg hin zu einem inklusiven System, weil die natürlich in einer Laborsituation ganz viele Dinge erkannt haben, erarbeitet haben, die wie sozusagen erfolgreiches Lernen, egal mit welchen Voraussetzungen, möglich ist. Und deswegen ist das ein riesen Wissensschatz, der dort erarbeitet wurde. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, wie wir diesen Wissensschatz transferieren in ein inklusives Schulsystem.
Ich sage immer mal wieder in Vorträgen, dass ich der Auffassung bin, dass Förderschullehrkräfte am besten Bescheid wissen über das Lernen, und zwar grundsätzlich über das Lernen, weil sie ja mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die Lernschwächen haben, und sage dann gleichzeitig immer so etwas ironisch und das ist ja überhaupt kein Problem auf allen anderen Schulen. Und dann wird immer gelacht, ja, weil ja eigentlich der Hinweis darauf ist, dass alle Lehrkräfte genau diese Expertise in Bezug auf das Lernen haben müssten, um die Schülerinnen und Schüler zu begleiten, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie einen bestimmten Förderstatus haben. Denn wir wissen ja auch, dass es zum Beispiel im Punkto Neurodivergenz auch besondere Bedarfe gibt, vielleicht auch bei Kindern, die besonders viel sich bewegen müssten eigentlich und dieses stille Sitzen nicht aushalten und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen bräuchte es doch, also es ist jetzt laut gedacht von mir, einfach auch viel mehr Austausch zwischen diesen verschiedenen Schularten, weil ich der Auffassung bin, dass zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Gymnasiallehrkräfte, stark profitieren könnten von diesem Wissensschatz von Förderschullehrkräften, wie du es gerade beschrieben hast, oder?
Ganz genau. Das ist super, dass du es auch gleich so beschrieben hast, weil wir kommen an den Punkt, wo eine Gleichmachung, also eine Homogenisierung der Gruppen eigentlich nicht mehr möglich ist. Wir haben so viel Unterschiedlichkeit in den Schulen, dass wir, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Gruppe mit Sehschädigung, eine Gruppe mit Hörbehinderung, eine Gruppe, dann müssen wir eigentlich immer noch kleiner werden und immer noch differenzierter, wenn wir die Schülerinnen und Schüler wirklich, wenn wir die Gruppen wirklich homogenisieren wollen. Es funktioniert halt langfristig nicht. Und grundsätzlich ist es aber so, will ich schon unterschreiben, dass das, was du gesagt hast, dass da eine besondere Expertise aufgebaut wurde und besteht im Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Und die Schülerinnen und Schüler mit einer besonderen Herausforderung, mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf meinetwegen oder auch Teilleistungsstörungen oder so, das sind Schülerinnen und Schüler, die sind eigentlich Indikatoren für uns. Also die zeigen uns eigentlich auf, wie Lernen gestaltet werden muss, damit der Zugang besonders gut ist. Mhm. Das gilt dann aber in den allermeisten Fällen, mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Besonderheiten, für alle Schülerinnen und Schüler. Also das heißt zum Beispiel die Erkenntnis, kleinere Gruppen helfen bei der Individualisierung. So habe ich jetzt festgestellt im Förderbedarf Lernen zum Beispiel, wie in dem Beitrag. Das ist eine Erkenntnis, die könnten wir ganz einfach rüber transferieren, weil es hilft auch jedem Gymnasiasten. Mhm. Wenn wir feststellen, dass zum Beispiel, wenn die Schülerinnen und Schüler das Lesen lernen und länger zum Beispiel nur in einer Schriftart mit einer bisschen größeren Schriftgröße lesen, dann können die schneller und besser und nachhaltiger das Lesen automatisieren. Mhm. Alle. Es gibt immer ein paar Schüler, die können das viel besser kompensieren, wenn irgendwas nicht perfekt gestaltet ist. Also die landen meistens am Gymnasium. Dann ist der Lehrer unzuverlässig, der kommt nicht schnell, die Hausaufgaben werden nicht kontrolliert. Es wird so ein bisschen, der redet einfach nur, erzählt irgendwas, ohne das didaktisch gut aufzubereiten. Dann gibt es am Gymnasium viele Schüler, die sagen, oh, das nervt ja voll, aber irgendwie kriegen sie inhaltlich trotzdem alles mit. Mhm. Ein Schüler mit einem Förderbedarf lernen, hätte da ganz große Schwierigkeiten. Ein Schüler mit einer emotionalen und sozialen Auffälligkeit kann das nicht kompensieren. Sagt, das ist unfair, das geht nicht. Was soll das? Wir bereiten uns doch auch vor. Sie verlangen das doch auch von uns. Der flippt dann aus. Ne? Innerlich ist dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und das Gefühl der schlechten Aufbereitung, das schwelt bei allen. Aber die Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, die zeigen uns das auf. Und eigentlich müssten wir hingehen und sagen, ah, spannend. Das ist ja eine interessante Reaktion. Warum reagierst du denn so? Mhm. Wie können wir das dann anders kompensieren? Und dann passen wir das an und plötzlich ist der Unterricht für alle besser. Ne? Das ist der sogenannte Curb-Effekt, ist auch wissenschaftlich belegt.
Wie heißt der Effekt nochmal?
Der Curb-Effekt. Es kommt, weil in Los Angeles irgendwann mal die Bordsteine niedriger gemacht wurden, damit Rollstuhlfahrer besser von Bordstein zu Bordstein wechseln können. Mhm. Und man hat festgestellt, dass es nicht nur für Rollstuhlfahrer besser ist, sondern irgendwie für alle. Mhm. Das ist, also diese Erkenntnisse, die wir gewinnen aus dem Unterricht und aus der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die können den Unterricht für alle besser machen. Und wenn wir den Unterricht künstlich trennen, dann profitieren davon eigentlich nur wenige und das ist schade. Ich habe mich ja dann ein bisschen auf den Weg gemacht, zu überlegen, wie wir diese Effekte eigentlich besser transferieren können von Schule zu Schule. Du hast gesagt, wir müssten eigentlich in den unterschiedlichen Schulformen besser zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall, wir müssten besser zusammenarbeiten, aber wir brauchen eigentlich eine ganz direkte Übersetzung. Also Netzwerktreffen sind immer toll und man kann sich immer austauschen, das ist total gut, aber wir brauchen eigentlich eine direkte Übersetzung im Alltag, im Unterricht, in der Situation.
Was heißt das konkret, eine direkte Übersetzung?
Wenn ich einen Schüler in meine Klasse bekomme, dem werde ich jetzt gerade nicht gerecht, das stelle ich fest, ja, ich werde dem irgendwie nicht gerecht, dann möchte ich eigentlich überlegen, wie kann ich jetzt meinen Unterricht anpassen oder was muss ich anders machen, damit ich dem gerecht werde? Und da hilft, also in den allermeisten Fällen, gucke ich mir den Schüler 2 Stunden an, mache vielleicht ein alternatives Arbeitsblatt oder eine Ansprache und dann merke ich, ah, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das ist in allermeisten Fällen so. In manchen Fällen ist das nicht so und dann muss ich mir Hilfe holen. Da gibt es sozusagen in jedem Bundesland ausgebildete Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die dann an die Schule kommen, hospitieren, zugucken und nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Das ist super, das sind tolle Systeme, das sind Unterstützungssysteme, aber die brauchen oft sehr lang. Und ich müsste eigentlich in die Lage versetzt werden, als Lehrer in dem Moment selbst zu gucken. Ich habe hier einen Schüler, der hat eine körperlich-motorische Entwicklung, also der sitzt jetzt, ich sage jetzt mal ganz klassisch, sitzt im Rollstuhl, hat vielleicht eine Hemiparese, irgendwie, genau so eine Halbseitenlähmung und der kommt jetzt in meine Klasse und ich soll den unterstützen. Aber ich hatte noch nie einen Schüler mit einer Hemiparese. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet und was für einen Einfluss das hat und wie ich ihn unterstützen soll. Und in dem Fall möchte ich mich informieren. Und zwar nicht über alle Schüler, über den Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung. Der ist nämlich richtig groß. Da gibt es ganz, ganz viel. Und irgendeine Handreichung lesen mit 334 Seiten zum Beispiel. Sondern ich möchte eigentlich ganz gezielt gucken, wie kann ich diesen Schüler unterstützen, der hierher kommt, mit den Herausforderungen, die er hat, in dem Unterricht, in dem ich ihn unterrichte. Und da brauche ich sozusagen einen direkteren Zugang. Da haben wir überlegt, es gibt so viel Wissen, es gibt so viel Erfahrungen von so vielen Menschen und so viel Forschung auch dazu. Das wäre halt eigentlich cool, dass ich es möglich mache, mir ein paar Fragen zu stellen und dann Antworten bekomme, die mir ganz konkret in dem Moment, in dem ich mit dem Schüler bin, in der Situation und bedarfsspezifisch und helfen.
Und wo finde ich das?
Genau, das heißt, also es ist so eine Software, die heißt Splint. Vordergründig haben wir einfach erstmal ein Problem gelöst, was viele haben. Also Förderpläne müssen geschrieben werden. Das ist eine tolle Sache übrigens, dass in Deutschland Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ein Recht haben darauf, dass der Unterricht individuell an ihren Bedürfnissen entlang geplant wird. Und die Schule muss das dokumentieren, die muss das belegen. Da hat man dann ein organisatorisches Mittel eingeführt, das ist der Förderplan, auf dem soll das dokumentiert werden. Und das muss die Schule halbjährlich vorlegen, in die Akte heften und nachweisen, dass sie individuell fördert. Und da muss ich halt gucken, wie ich den Schüler entlaste oder unterstütze, so dass er den Anforderungen trotzdem gerecht werden kann. Und dieser Förderplan muss geschrieben werden. Da steckt natürlich eine ganze Menge Expertise drin. Ja, also da muss dann natürlich irgendwie gewusst werden, wie ich dem Schüler gerecht werde. Da muss ich mit dem Schüler reden, da muss ich mit meinen Kollegen reden, da muss ich mich irgendwie abstimmen und dann muss ich aufschreiben, was ist denn die Ausgangslage, also wo steht der Schüler jetzt, was ist der Lernstand. Dann muss ich mir ein Ziel setzen, wo will ich den Schüler eigentlich hinbringen, was ist realistisch und wo will der Schüler vielleicht auch hin. Und dann muss ich mir Maßnahmen überlegen, mit denen ich das unterstütze. Und das muss ich als Schule halt dokumentieren. Und dann evaluiere ich dieses Ziel. Das ist ein eigentlich relativ aufwendiger Prozess. Und wir haben halt gesagt, jede Schule muss das machen. Dann könnten wir eigentlich auf dem Weg dorthin unterstützen. Also wir könnten überlegen, wie kann man eine Schule unterstützen, also wie kann man Lehrkräfte unterstützen, diesen Förderplan gemeinsam zu schreiben. Wir kennen alle die Situation, die Rahmenbedingungen. Ja, ich sag mal, wir haben ja gar keine Zeit, uns miteinander auszutauschen. Jeder macht seinen Unterricht. Das sind keine günstigen Bedingungen für so eine individuelle Begleitung. Deswegen haben wir uns eine Plattform überlegt. Wir können eine Plattform aufbauen, auf die digital alle zugreifen können und auf der wir quasi dieses Wissen dann miteinander vernetzen.
Ich würde da gleich nochmal konkret drauf eingehen, wie man da die Hilfestellung bekommt. Mir liegt nur die ganze Zeit eine Frage noch auf der Zunge, die ich davor stellen möchte. Und zwar geht es um den größeren gesellschaftlichen Rahmen. Du hast ja gerade gesagt, im Grunde genommen profitieren alle Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite davon, dass der Umgang zur Normalität wird. Du hast es gerade eben gesagt in Bezug auf den Freundeskreis. Dennoch habe ich oftmals das Gefühl, dass der Fokus auf das Bildungssystem Solidarität und Gemeinschaftlichkeit manchmal als nettes Gimmick sieht, aber im Grunde genommen es nur auf die individuelle sogenannte Leistungsfähigkeit geschaut wird. Und unter dieser Perspektive ist Inklusion dann immer eine Störung sozusagen für meinen kleinen Gabriel, von dem ich ja will, dass er sofort bestmöglich Abitur macht.
Ja, natürlich. So ist unser Schulsystem aufgebaut. Das sagen schon die Noten. Also meine Leistung wird bewertet, und zwar die messbare Leistung. Das ist nicht das soziale Miteinander, das gute Auskommen, das Nettsein, das ist knallhart die Lesefähigkeit, die Rechtschreibleistung, meine mathematischen Kompetenzen, und die werden gemessen. Das ist ganz klar so. Ich finde es immer ganz spannend, immer so zu den Zeugnissen gibt es in den sozialen Netzwerken ganz viele Posts in der Lehrer-Community zu: Noten sind nicht so wichtig, du bist mehr als deine Noten, ist alles toll. Und finde ich total wichtig und richtig, aber im Endeffekt durchschaut das ja jeder Schüler, jede Schülerin. Also jeder Schüler weiß ja, ja, warte mal, aber wenn ich jetzt schlechte Noten habe, dann komme ich nicht auf die Schule, auf die ich will. Mhm. Wenn ich nicht auf die Noten achte, dann darf ich später nicht die Ausbildung machen, das Studium machen, das ich haben will. Meine Eltern haben Angst, wenn ich schlechte Noten habe. Wir lügen uns da so ein bisschen in die Tasche, ne? Also wir können den Kindern das zwar sagen, ja klar, ne? Du bist mehr als deine Noten, aber im Endeffekt bist du halt abhängig von den Noten. Und deswegen reduzieren wir die Schule auf die messbare Leistung.
Ja, ich wollte das nur nochmal sozusagen als kleinen Exkurs einfügen, weil wir ja immer, wenn es um Bildung geht, über verschiedene Ebenen sprechen, und wir haben jetzt gerade, und das finde ich wahnsinnig wichtig, auch über die Ebene der direkten Umsetzung gesprochen, obwohl da ja auch eine Haltung für vonnöten ist. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Schüler, der kommt irgendwie nicht mit, gibt es ja zumindest zwei Wege, nämlich zu sagen, wie können wir den Unterricht oder sogar die Schule so verändern, dass das eben möglich ist. Oder man kann hingehen und sagen, dann ist er hier halt nicht richtig. So, such dir mal eine andere Schule, ganz böse gesagt, ne? Also deshalb, und diese gesellschaftliche Perspektive, dieses Narrativ, das ist ja ein richtig dickes Brett, gegen das man dann auch angehen muss. Wenn man das aber tut, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser Splint-Lösung, kannst du mal sagen, wie das ganz konkret dann aussieht? Also da sagt jetzt eine Lehrkraft, okay, also ich muss jetzt diese Förderpläne machen, die sind auch wichtig und ich will die auch machen, aber das ist eine unfassbare Arbeit und ich bin eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, wo ich die Expertise selber habe. Und dann habe ich die Schule brennt gehört oder wusste das schon vorher und gehe auf die Plattform. Was passiert da?
Genau, also erstmal haben wir einfach den Prozess digitalisiert, der sowieso schon gefordert ist. Mhm. Also ich musste Förderpläne schreiben für die Schülerinnen und Schüler meines Jahrgangs. Das habe ich für die Schüler gemacht, für die ich der Klassenlehrer war. Das habe ich aber auch für die Schülerinnen und Schüler gemacht, die ich gar nicht so gut kannte, weil die in anderen Klassen waren, aber die waren halt in meinem Jahrgang, waren mir zugeordnet. Jetzt hatte ich das Problem, dass ich dann natürlich viele Leute fragen musste, dass ich mir die Schüler angucken musste, dass ich mit den Schülern sprechen musste. Und dann habe ich diesen Förderplan geschrieben und dann war der da und dann war der in der Akte und dann haben sich alle gefreut, weil das ist endlich erledigt. Mhm. Und jeder macht aber seinen Unterricht. Und das ist ja gar nicht der Sinn des Förderplans. Der Förderplan ist ja eigentlich dafür da, dass er den Lehrerinnen und Lehrern im Alltag, also uns allen, Entlastung gibt. Ist ja belastend, wenn ich dem Schüler nicht gerecht werde, ne? Ist denn nervt ihr? Also ich habe ja einen Anspruch an mich. Ich habe auch einen Auftrag. Und ich möchte auch allen Kindern gerecht werden. Und wenn da einer immer ausflippt, dann denke ich, dann komme ich zu dem Gedanken, dass ich, oh, was soll ich machen? Ich kann dann auch nicht mehr den anderen mehr gerecht werden. Deswegen brauche ich eigentlich eine Unterstützung, wie ich dem ganz konkreten Schüler gerecht werde. Und das heißt, ich brauche einen Zugriff und ein Wissen darüber, was dem Schüler hilft. Mhm. Wenn jetzt Schulen Splint nutzen, dann haben die erstmal die Möglichkeit, alle Kollegen einzubeziehen auf einfache Art und Weise, ohne jetzt erstmal direkt eine Konferenz einzuberufen.
Also dass es eine Transparenz gibt in Bezug auf das, was jemand schon gemacht hat.
Genau, also ich registriere mich da und jetzt haben wir ganz viele Beobachtungsmaterialien zum Beispiel integriert in Splint. Und wenn ich jetzt einen Schüler mit dem Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung habe oder ja einer, der halt irgendwie größere Schwierigkeiten hat im sozialen Miteinander, dann haben wir da Fragebögen drin, wissenschaftlich evaluierte Bögen. Da sind da bestimmte Fragen zu Alltagssituationen in der Schule. Und diese Fragen kann ich jetzt auswählen, ganz spezifisch auf die Herausforderungen, die der Schüler mitnimmt, und schicke die all meinen Kolleginnen und Kollegen, die den Schüler auch kennen. Und die beantworten einfach, die schätzen diese Items ein. Ja, da steht dann zum Beispiel sowas wie, er kommt pünktlich in den Unterricht, in Pausen verhält er sich friedlich. Und das soll ich jetzt einschätzen. Soll ich jetzt sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Oder irgendwas dazwischen. So, und jetzt haben wir eine Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen. Wir können das in Splint übereinander legen und da steht dann drin, wie sich das so gewichtet. Also die meisten haben zum Beispiel das Gefühl, er kommt immer wieder in Konflikte in der Pause. Und dann gibt es so 2, 3 Leute, die sagen, nee, also wenn ich in der Pausenaufsicht bin, dann macht er das eigentlich toll. Und jetzt können wir uns zusammensetzen und wir können uns gegenseitig fragen, ja, warum siehst du das denn nicht so? Warum sagst du denn, dass der keine Konflikte hat? Der kommt doch ständig in Probleme. Und dann stellen wir entweder fest, der Kollege hat irgendwie einen anderen Maßstab als ich, dann können wir darüber sprechen, oder wir stellen fest, der hat einfach eine sehr, sehr gute Beziehung zu dem Schüler. Und wenn der in der Pausenaufsicht ist, dann ist es tatsächlich so, dass der einfach nicht in Konflikte gerät, weil das toll ist, weil die Beziehung gut ist oder weil der Zugang gut ist. Das Gleiche gilt natürlich für Unterrichtssituationen. Also wir haben erstmal Gesprächsanlässe, über die ich mich dann austauschen kann. Und wir können gemeinsam dann auf der Grundlage dieser Ergebnisse entscheiden, was sind nächste mögliche Förderziele, wo der Schüler hinkommen kann. Und das können wir einfach auswählen. Und jetzt ist es so, da schwingt viel Unsicherheit mit. Ja, da sagt, ich kriege jetzt vielleicht gesagt als Lehrer, schreib mal was zu seiner emotionalen Entwicklung. Und dann ist mir erstmal ein bisschen unangenehm, dass ich gar nicht so genau weiß, was eigentlich alles darunter fällt unter die emotionale Entwicklung. Das will ich jetzt nicht sagen. Ja, deswegen google ich das vielleicht, ja, oder frag ChatGPT. In dem Fall ist es so, wir kriegen direkt einen Vorschlag für ein formuliertes Förderziel. Und jetzt kann der Lehrer halt hingehen und sagen, ach, genau so stimmt's nicht, aber das ist ja gar nicht so kompliziert geschrieben. Ich kann das ein bisschen abändern und dann wird das schon passen. Und genauso die Ausgangslage, ne, versuchen wir sozusagen, dann geben wir einen Vorschlag, wie man eine Ausgangslage, also den Lernstand des Schülers in dem bestimmten Bereich ressourcenorientiert formulieren kann. Und jetzt kann der Lehrer hingehen und sagen, ah, okay, also ich habe hier eine Vorlage, ich sitze jetzt nicht mehr vor diesem weißen Blatt Papier und ich passe das halt an, sodass das auf den Schüler passt. Und das soll der ergänzen, dann sollen die Kollegen gemeinsam überlegen, wie unterstützen wir den Schüler. Und auch da habe ich immer wieder festgestellt, entsteht ganz viel Unsicherheit. Dabei fördern wir ja als Lehrkräfte, wir wissen ja eigentlich, wie wir die meisten Schülerinnen und Schüler abholen. Wir machen ganz viele Sachen richtig. Und in dem Programm kann ich jetzt halt mit einem Klick für den bestimmten Fall ganz viele Vorschläge bekommen, wie man so eine Fördermaßnahme ausformulieren kann, was es gibt, was schon mal funktioniert hat. Und das kann ich als Beispiel nehmen und kann überlegen, mache ich das schon? Ja, dann wähle ich das einfach aus, weil ich dokumentiere ja eigentlich nur das, was ich schon mache. Oder sind da gute Ideen dabei, die ich aufgreifen könnte und mal ausprobieren könnte mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Und dann wähle ich die aus und passe die halt sozusagen ein bisschen an. Aber ich werde so ein bisschen an die Hand genommen und kann mir sicher sein, hier werden sozusagen Dinge vorgeschlagen, die in anderen Kontexten schon mal gut funktioniert haben, die vielleicht in der Forschung festgestellt wurde, dass die sehr effektiv sind. Und auf die kann ich zurückgreifen. Und das habe ich dann ganz konkret situationsspezifisch und bedarfsgerecht vorgeschlagen bekommen. Nicht ganz, ganz allgemein, sondern wirklich spezifisch auf den Fall.
Habt ihr das Ganze quantitativ und qualitativ evaluiert? Also damit meine ich, wie viel Leute nutzen das und gibt es Rückmeldungen darüber, inwiefern das auch arbeitserleichternd ist und in der Form auch durchgeführt wird, wie du es gerade gesagt hast?
Ja, so ein paar Sachen wissen wir natürlich. Also wir sind, also Splint wird jetzt an ein bisschen mehr als 3000 Schulen in Deutschland benutzt. In Niedersachsen hatte so eine Landeslizenz relativ früh gekauft. Die haben das also für alle Schulen bereitgestellt. In Nordrhein-Westfalen verbreitet sich das gerade, aber grundsätzlich auch überall sonst in Deutschland. Wir wissen, dass ein bisschen mehr als 40.000 Lehrkräfte das irgendwie relativ regelmäßig nutzen. Und jetzt werden wir gerade begleitet, zum Beispiel von der TU Dortmund. Die evaluiert auch tatsächlich die Nutzung und wertet das aus. Da waren wir gerade letzte Woche auf so einer Rückkopplungsveranstaltung. Ende dieses Jahres erwarten wir da die Evaluationsergebnisse und sind ganz gespannt darauf. Aber was wir zum Beispiel feststellen aus kleineren Evaluationen, die einige Schulbezirke gemacht haben, nachdem die das genutzt haben oder eingeführt haben, ist, dass, und das finde ich halt super spannend, grundsätzlich positiver über die Schülerinnen und Schüler gesprochen wird, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, wir haben natürlich im Programm die Möglichkeit, die Nutzerinnen und Nutzer zu leiten. Also das heißt, in jedem Schülerprofil liegen ganz oben auf die Stärken und Interessen des Schülers. Da ist wir richten den Blick, wir können den Blick so ein bisschen auf die Ressourcen, die der Schüler mitbringt, lenken. Und das offensichtlich führt bei vielen Lehrkräften dazu, dass sie sich im Umgang mit den Schülern auch ein bisschen mehr auf die Interessen und die Stärken konzentrieren können, weil sie die halt besser sehen. Ist ja ganz nachvollziehbar, ne?
Ja, und du hast gerade was Interessantes gesagt. Das wäre nämlich eine Anschlussfrage gewesen. Du hast gesagt, für alle Schulen, weil ich nämlich gerade schon dachte, ich meine, du hast das in Bezug auf Individualisierung gerade eben gesagt, dass da nicht nur junge Menschen mit Förderbedarf von profitieren, sondern, ne, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen auch Gymnasiasten. Und jetzt hast du gerade gesagt, das wird für alle Schulen ausgerollt. Das heißt mit anderen Worten, dieses Instrument kann dann auch genutzt werden, um alle Schülerinnen und Schüler, ich nenne es jetzt mal so, zu sehen.
Ja, da machen wir jetzt gerade auch große Schritte in diese Richtung, die noch das noch weiter tragen. Es ist ja so, in den allermeisten Bundesländern gibt es relativ ausgeprägte Strukturen fürs gemeinsame Lernen. Mhm. Es war tatsächlich so, dass Förderschulen gar nicht die ersten Schulen waren, die interessiert waren an unserem Programm, sondern das waren hauptsächlich Oberschulen, also Sekundarstufe, Grundschulen, da wo alle Schülerinnen und Schüler zusammen lernen, mhm, und wo es nicht ganz so viele Sonderpädagogen und Sonderpädagogen gibt, ja, die da sozusagen gute Strukturen aufgesetzt haben. Die Schulen haben das genutzt, auch einige Förderschulen, spannenderweise auch ganz viele Gymnasien. Mhm. Ja, also die haben auch Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel im Autismus-Spektrum sind, die emotional, sozial gefordert sind, die psychische Schwierigkeiten haben, körperlich-motorische Entwicklung, also ein Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung haben. Sehen, Hören und Kommunikation findet alles am Gymnasium auch statt. Und auch diese Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium Anspruch auf diesen Förderplan, den die Lehrkräfte schreiben müssen. Und je weniger ausgewiesene Expertise an der Schule sozusagen ist, desto höher ist eigentlich der Bedarf, sich da Unterstützung zu holen. Und die Förderschulen haben natürlich ganz viel ausgewiesene Expertise und oft sehr, sehr gute Strukturen, um diese Förderpläne zu schreiben. Und die waren nicht die ersten, die, mhm, zu uns gekommen sind. Aber jetzt werden das auch immer mehr.
Was ich so spannend fand gerade, dass du auch über Haltungsveränderungen gesprochen hast. Denn es gibt ja immer, wenn ich mich auf meine Gäste und Gästinnen vorbereite, die verschiedensten Themen, über die ich spreche. Wir sind gerade 2-3 Mal in Punkte gegangen, die ich so gar nicht aufgeschrieben hatte, die ich aber für wichtig erachte, weil es eben konkret dann nochmal zeigt, was man machen kann. Und ich glaube, es gibt ja viele, die sagen, boah, diese Heterogenität weiß ich erstmal gar nicht zu, ich nenne es jetzt mal, zu begreifen. Und solche Tools helfen ja, diese Erkenntnisse dann auch zu überführen. Aber ein Thema, über das ich sprechen wollte, war eigentlich nochmal Beziehungsarbeit, weil das ja so wichtig ist in der individuellen Begleitung. Und jetzt habe ich gerade gedacht, das ist doch spannend, dass man eigentlich ein Tool macht, das vielleicht, kannst du mir auch widersprechen, zunächst einmal eine funktionale Hilfe sein sollte eben für diese Förderplangestaltung, dann aber dazu führt, dass wenn ich mich zum Beispiel mehr auf Stärken und Talente der Schülerinnen und Schüler konzentriere, möglicherweise auch eine andere Haltung habe in meinem Unterricht, also völlig unabhängig von so einem Tool, oder?
Genau, also ich denke, Haltung hat ganz viel mit Möglichkeiten zu tun. Wenn ich gewohnt bin, dass ein Schüler, dem ich nicht gerecht werde, besser an einer anderen Schule aufgehoben ist, ja, dann prägt das meine Haltung. Dann sage ich, ja, ich habe jetzt hier Unterricht, ich habe jetzt ein Angebot gemacht, du nimmst das nicht wahr, geh an eine andere Schule, nimm das Angebot an.
Du bist nicht gymnasial.
Genau, ne? Da bin auch ich reduziert in meinem Handlungsspielraum. Und wenn der sich erweitert, wenn ich das Angebot bekomme, dass ich dem Schüler, der vor mir sitzt, gerecht werden kann, weil ich ja jetzt weiß, wie es geht, dann bin ich auch grundsätzlich bereit, dem Schüler gerecht zu werden. Und das ist auch eine Sache, die ich aus meiner Beratungstätigkeit sozusagen mitgenommen habe, dass ich immer gemerkt habe, dass ein großer Frust entsteht, auch dem Schüler gegenüber. Der macht nicht, was ich sage, der wehrt sich, der regt sich auf, der sprengt meinen Unterricht. Das nervt. Ich will den nicht hier haben. Mach was, dass der woanders hinkommt, wo sich Leute besser um ihn kümmern können. Wenn wir dann Wege gefunden haben, dass der Lehrer gemerkt hat, ah, spannend, ne? Also meine Methode ist, ich kriege eine lautere Stimme, ich schlage auf den Tisch. Das hilft eigentlich. Die meisten Schüler sind dann ruhig, aber der nicht. Wenn wir dann sagen, okay, probier doch nochmal eine andere Methode aus, ja, zum Beispiel eine besonders ruhige Ansprache, sagt er, ist ja spannend, das funktioniert. Dann nimmt er das, mhm, sozusagen mit und sagt, ach klasse, jetzt ist eigentlich kein Problem mehr. Ne? Also insofern, glaube ich, entwickelt sich eine Haltung auch immer auf Grundlage der Möglichkeiten, die ich habe und die mir gegeben werden. Und deswegen ist es ganz logisch, glaube ich, dass wenn wir die Strukturen so verändern oder wenn wir die Hilfsangebote so anpassen, dass sich auch die Bereitschaft, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, ändert.
Heute sprach ich mit Frido Scharf, Sonderpädagoge, Bildungsaktivist und Mitgründer der Inklusion Digital GmbH. Mit der Web-App Splint setzt er sich dafür ein, individuelle Förderung im Schulalltag praktikabel zu gestalten und Inklusion als Chance zu begreifen. Lieber Frido, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.